Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Andreas, wir haben in der letzten Woche eine kurze Zwischenfazitfolge hinter uns gebracht. Ich hoffe, unsere Hörer, unsere Hörerinnen waren nicht enttäuscht, aber es war sicher sehr interessant für sie, einmal zu hören, was wir so alles aktuell treiben. Und bei dieser Folge haben wir so eine Art, in Neudeutsch würde man wohl sagen, Teaser gemacht. Was haben wir angekündigt?
Naja, wir haben zunächst ein bisschen vorausgeblickt aufs nächste Jahr und unsere Pläne und wir haben gesagt, wir möchten das Konzept nicht verändern, aber wir wollen es ein paar Ideen einbringen. Und eine Idee ist, dass wir vielleicht das eine oder andere Mal bei Podcast-Folgen besondere Gäste mit einbeziehen. Und wir haben schon angekündigt, bei dieser Folge gibt es einen ganz besonderen Gast, haben aber damals noch nicht verraten, welcher es ist.
Aber wir haben es nicht verraten. Ich bin sehr aufgeregt, aus mehreren Gründen. Zunächst einmal natürlich wegen unserem Gast, den wir gleich vorstellen werden. Zum Zweiten aber auch wegen der Technik, das ist gar nicht so einfach. Der Herr Koller ist auch nicht vorhanden, ich weiß nicht, wo der hin entschwunden ist. Aber wir haben es jetzt geschafft, wir haben nicht zwei, sondern drei Mikrofone. Mhm. Und wir dürfen bei uns begrüßen Herrn Senatspräsidenten Dr. Gottfried Musker. Senatspräsident, das ist der Vorsitzende des zweiten Zivilrechtssenats, der zweite Senat beim Obersten Gerichtshof, der in unserem Podcast immer wieder unentwegt vorkommt, der sogenannte, von uns sogenannte Fachsenat, der ist ein Fachsenat, auch darüber werden wir reden, im Detail sprechen, was das heißt. Vereinfacht gesagt, kommen alle Erbrechtssachen zu diesem Senat, zu diesen fünf Richtern, deren Vorsitzender Dr. Musker ist. Ich sage herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist sehr spannend für uns alle. Ich darf vielleicht kurz den Hörern nur ganz kurz zusammenfassen, welch enorme Bedeutung im ersten Schritt das Höchstgericht überhaupt hat. Denn unsere Hörer sind ja zum Teil keine Fachjuristen, keine Rechtsanwaltskollegen oder Notare und wissen das vielleicht nicht. Also in meinem privaten Umfeld, Andreas, du hast vielleicht auch ein privates Umfeld, nämlich von Nichtjuristen, werde ich nicht selten gefragt, überhaupt in meiner Familie, was ich denn überhaupt mache, was das überhaupt der Grund dieser Tätigkeit ist. Nämlich, ich beziehe mich jetzt auf die wissenschaftliche Tätigkeit, weil normale Menschen, und ich verstehe das total, ja die Vorstellung haben, es steht alles im Gesetz.
Alles im Gesetz, ja, ja.
Und dann gibt es ja auch noch andere Bereiche des Rechts, bei denen tatsächlich die Antworten recht klar wirken. Nicht, da tritt dann einer im Fernsehen auf und sagt, der Nationalrat hat 183 Abgeordnete und Punkt. Und dann gehen alle nach Hause. Also die von mir sehr verehrten Öffentlichrechtler. Dort ist vieles dann vielleicht ein wenig schneller klar als bei uns im Zivilrecht, wo es darum geht, dass Menschen oder sogenannte juristische Personen miteinander Konflikte haben, die gelöst werden müssen. Irgendeiner muss sie lösen. Also Achtung, das ist jetzt nichts Abstraktes, sondern schließen Sie die Augen, stellen Sie sich selber vor, vielleicht sind Sie auch einmal davon betroffen, kriegen Sie 100.000 Euro oder zahlen Sie 100.000 Euro oder wie auch immer. Ja, wer kriegt das Objekt, um das gezankt wird? Und derartige Konflikte, die müssen entschieden werden, wie schon gesagt. Da kann man sich nicht daraus ausreden, als System darauf ausreden, dass es keine Regel gibt oder dass die Regel unklar ist oder dass der Gesetzgeber irgendwas vergessen habe. Man muss entscheiden. Und die oberste Instanz, wir werden dann noch hören, ob überhaupt alle Fälle und wie man dort überhaupt hinkommt, die oberste Instanz, von mir natürlich besonders verehrt, ist der Oberste Gerichtshof in Zivilrechtssachen. Habe ich das so ungefähr blumig genug umschrieben,
Herr Senatspräsident? In Ihrer eigenen blumigen Art wunderbar beschrieben.
Sehen Sie es auch so oder sehen Sie es anders?
Ist es nicht so? Man muss zunächst einmal, glaube ich, etwas klarstellen. Es wird sehr, sehr viel zivilrechtlich gestritten. Das geht vom Verkehrsunfall, wer Schadenersatz leistet, über die Ehescheidung, wer war schuld am Scheitern der Ehe, bis hin zur Gültigkeit des Testaments. Und bei all diesen Fragen stellt sich in, ich würde sagen, in der deutlich überwiegenden Zahl der Fälle nicht die Rechtsfrage, sondern die Frage, was ist denn wirklich geschehen? Hat der Erblasser das Testament geschrieben oder nicht? Wie war er zu diesem Zeitpunkt geistig beisammen? Konnte er noch einsehen, was er tat? Das sind Tatfragen. Das entscheiden Gerichte, aber das entscheiden die Gerichte der ersten und zweiten Instanz. Der oberste Gerichtshof ist reine Rechtsinstanz. Wir haben es mit einem Sachverhalt zu tun, der von den Vorinstanzen geklärt wird. Und dann kann sich eine Rechtsfrage stellen, die von uns zu beantworten ist. OGH beantwortet nur Rechtsfragen. Was folgt aus dem Sachverhalt, der von den Vorinstanzen festgestellt wurde? Und die Aufgabe des Obersten Gerichtshofs ist eben, Rechtsfragen zu behandeln, und das ist weiter eingeschränkt, nur, wie es im Gesetz heißt, erhebliche Rechtsfragen. Eine Rechtsfrage ist dann erheblich, wenn es noch keine Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zu einer bestimmten Frage gibt oder wenn es, was vorkommt, unterschiedliche Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs gibt, sodass die Gerichte nicht wissen, woran müssen wir uns halten oder sollen wir uns halten, sodass die Praxis nicht weiß, woran soll man sich halten. Das wird als erhebliche Rechtsfrage bezeichnet. Oder auch, was selten aber doch vorkommt, dass es eine recht klare Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs gibt. Und das haben die Vorinstanzen übersehen, dass man dann einfach korrigieren muss.
Ist ja, glaube ich, schon für den Laien hochspannend, nicht wahr? Also Sie sitzen da alle miteinander, vielleicht reden wir dann auch noch, wie viel Sie eigentlich sind. Dieser Club der Höchstrichter, Sie sitzen da in irgendeinem Gebäude, nämlich in einem
Justizpalast,
im sogenannten Justizpalast. Da sitzen Sie drinnen, gemeinsam mit den Richtern des Landesgerichts für Zivilrechtssachen.
Des Oberlandesgerichts,
da sitzen also sehr viele drinnen. Und Sie sehen nie Parteien oder fast nie, nicht? Also in Zivilrechtssachen.
In Zivilsachen fast nie Parteien. Ist ein reines Aktenverfahren. Das heißt, wir sehen, was in der ersten Instanz passiert ist. Wir sehen die Protokolle der Zeugenaussagen. Wir sehen, was die Anwältinnen und Anwälte vorgebracht haben. Wir sehen die Urteile der Vorinstanzen, aber wir sehen die Menschen nicht. Das ist richtig. Ja. Und das ist natürlich ein Manko. Ja. Andererseits hilft es uns natürlich, uns auf die Rechtsfrage zu konzentrieren. Wenn man die Partei sieht, kann es schon passieren, dass man in eine Richtung tendiert, die vielleicht nicht ganz sachlich gerechtfertigt ist. Also man hat Distanz. Man hat Distanz zum Fall, das ist richtig. Und kann sich auf die Rechtsfrage, die im Rechtsmittel möglichst gut aufgezeigt wird, auf die Rechtsfrage kann man sich dann konzentrieren.
Unser Andreas, unser lieber Notar, wird dann irgendwann auch einsteigen, wobei das natürlich an sich weniger deine Welt ist. Nicht? Das ist, wir sprechen hier über die Welt des Streits, das heißt, du wirst dich dann massiv hier einklinken, wenn du glaubst, dass es richtig ist. Ich bleibe noch kurz jetzt hier hängen, um zu beschreiben oder zu ergänzen. Also gut, den Sachverhalt, den bekommt das Höchstgericht, wenn man so will, serviert von den Unterinstanzen. Der Kampf um die Wahrheit, jetzt denke ich an die Anwaltskolleginnen und Kollegen, der findet in den Unterinstanzen statt und realiter unter uns gesagt in der ersten Instanz, weil das Rechtsmittel gegen die Sachverhaltsfeststellungen, die Rüge der Sachverhaltsfeststellungen ganz selten, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber wirklich ganz selten Erfolg hat in der zweiten Instanz. Das heißt, die erste Instanz macht den Sachverhalt, wenn alles gut geht. Zweite Instanz, erste Instanz wäre beim Streit über das Erbrecht das Bezirksgericht. Versuchen wir es immer ganz real zu machen. Das Bezirksgericht mit der Richterin Rablinowitsch. Und oder, wenn es um eine Vermächtnisklage geht oder den Pflichtteilsklage geht, das Landesgericht, also ein anderes Gericht. Die zweite Instanz jeweils wäre beim Bezirksgericht dann das Landesgericht als Rekursgericht, die zweite Instanz im Pflichtteilsprozess oder im Vermächtnisprozess wäre, ich gehe jetzt davon aus, dass der Streitwert ausreichend hoch ist, also da gibt es auch noch Unterschiede, ist man dann beim Oberlandesgericht und in beiden Varianten kommt man, und das wollte ich jetzt noch einmal kurz hinterfragen, nicht jedenfalls zu Ihrem Club.
Nein, also ich, wie ich früher schon gesagt habe, grundlegende Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Rechtsmittels an den obersten Gerichtshof ist das Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage. Also das, was ich früher geschildert habe. Uneinheitliche Rechtsprechung zu der Rechtsfrage oder Fehl einer Rechtsprechung, neues Problem, das sich bisher noch nicht gestellt hat, oder eben ein klarer Fehler des zweitinstanzlichen Gerichts. Also erhebliche Rechtsfrage. Aber damit es nicht zu einfach ist, hat der Gesetzgeber dann noch weitere Schranken eingezogen. Es gibt einige Bereiche, die überhaupt nicht zum obersten Gerichtshof kommen können. Mhm. Das sind Kostenfragen, Gebührenfragen, Verfahrenshilfe oder was jetzt in der medialen Diskussion sehr stark ist, Besitzstörung. Das sind also Bestimmungen, das sind Sachgebiete, in denen man überhaupt nicht zum obersten Gerichtshof kommt. Das hat der Gesetzgeber so entschieden. Und dann gibt es noch eine verfahrensrechtliche Hürde, wer entscheidet darüber, ob eine erhebliche Rechtsfrage vorliegt oder nicht. Mhm. Und da kann man ganz grob sagen, bis 30.000 Euro entscheidet die zweite Instanz, ob man zum obersten Gerichtshof kommt, ob so eine erhebliche Rechtsfrage vorliegt. Da muss also der Anwalt die zweite Instanz überzeugen, da gibt es einen Grund, dass man zum obersten Gerichtshof geht. Mhm. Weil es zu dieser Frage, die du zweite Instanz entschieden hast, noch keine Rechtsprechung gibt. Mhm. Oder weil du zweite Instanz einfach einen ganz groben Fehler gemacht hast. Tut mir leid, dass ich dir das jetzt sagen muss, aber du hast einen schweren Fehler gemacht. Wir sind unter 30.000 Euro. Daher musst du uns jetzt erlauben, zum obersten Gerichtshof zu gehen. Mhm. Wenn man über 30.000 Euro ist, kann man es immer probieren beim OGH. Mhm. Nennt man dann außerordentliches Rechtsmittel. Dann muss man den OGH überzeugen, dass eine solche erhebliche Rechtsfrage vorliegt.
Darf ich da, Herr Senatspräsident, kurz einhaken? Sie haben gesagt, es gibt bestimmte Rechtsbereiche, in denen es also überhaupt keine Möglichkeit gibt, zum obersten Gerichtshof zu kommen. Kostenfragen, Besitzstörung haben Sie erwähnt. Wie sehen Sie das? Ist das aus Ihrer Sicht gut, dass das so geregelt ist, oder wie würden Sie das rechtspolitisch sehen, wenn ich fragen darf? Weil mich, muss ich ganz ehrlich sagen, irritiert es manchmal, dass gewisse oft durchaus in Wahrheit sehr erhebliche Fragen schlicht und ergreifend nicht zum obersten Gerichtshof kommen können. Und das heißt, dass in manchen Rechtsbereichen letztlich das Höchstgericht nicht seiner Leitfunktion nachkommen kann. Wie sehen Sie das rechtspolitisch?
Ja, Sie haben richtig gesagt, der oberste Gerichtshof soll eine Leitfunktion haben, hat eine Leitfunktion. Durch seine Entscheidungen gibt er vor, wie vergleichbare Fälle entschieden werden sollen. Und wenn da jetzt bestimmte Materien ganz ausgenommen werden, ist das einerseits eine Möglichkeit, den obersten Gerichtshof zu entlasten. Der oberste Gerichtshof soll natürlich Zeit haben, wirklich schwierige Fragen ordentlich zu klären. Und das geht nicht, wenn man untergeht und einer Masse von Verfahren. Das ist der Hintergrund, warum es solche Rechtsmittelausschlüsse gibt. Andererseits, haben Sie vollkommen recht, wenn man von Leitfunktion spricht, und das, die hat der OGH, dann sehe ich nicht ein, warum einzelne Materien gänzlich ausgenommen sind. Da könnte man durchaus steuern, etwa, dass man in solchen Fällen, also in Gebühren-Kostenfragen, die Sie ja vor allem interessieren, der zweiten Instanz die Möglichkeit gibt zu sagen, das ist eine heikle Frage, wir wissen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, möglicherweise wissen wir auch, dass da unterschiedliche Gerichte oder sogar unterschiedliche Senate unterschiedlich entscheiden, wir lassen hier ein Rechtsmittel an den obersten Gerichtshof zu. Das wäre eine rechtspolitisch denkbare Variante, für die ich viel Sympathie hätte. Mhm.
Na, mit Blick auf die Rechtssicherheit wäre das natürlich hochinteressant, so eine Möglichkeit, die Legiferenda zu schaffen.
Ja. Mhm. Ja. Gut, bin jetzt nicht sicher, ob ich mich jetzt in den nächsten Tagen in den Gängen des OGH sehen lassen kann. Ja, aber ich habe das auch schon in einem Aufsatz und auch im Klangkommentar so vertreten. Rechtspolitisch.
Ja, sehr interessant. Im Klangkommentar vertreten ist ein gutes Stichwort.
Taschenkommentar.
Lieber Senatspräsident, Sie sind ja nicht nur Höchstrichter, übrigens nicht einer von fünf, vielleicht, dass wir das auch sagen, wir sind nicht beim amerikanischen Supreme Court, wo es, glaube ich, 9 Richter gibt und die entscheiden eine überschaubare Zahl von Fällen, sondern der oberste Gerichtshof besteht aus 10 Zivilrechtssenaten.
Ist das korrekt? Also der oberste Gerichtshof besteht aus 60 Richtern, davon 40 in Zivilsachen. Wir entscheiden normalerweise in Senaten mit 5 Richtern. Mhm. Das sind 10 Zivilsenate, wenn Sie jetzt mathematisch das Ganze durchgehen, stimmt das? Irgendwas nicht. Wir haben das System, dass immer wieder Richter auch in 2 Senaten tätig sind. Das heißt, in meinem Senat, im 2. Senat, habe ich 2 sogenannte Vollreferenten, die also nur in meinem Senat sind, und 2 andere Kollegen sind im 2. Senat und auch in einem anderen Senat.
Ja, interessant. Ich wusste nicht, dass es also auch Richter gibt, die in 2 Senaten zugleich sind. Darf ich fragen, was ist eigentlich der Grund dafür? Ist das ein rein organisatorisches Problem sozusagen oder ist das eine ganz bewusste Regelung, dass es das gibt?
Das ist, glaube ich, ganz bewusst, weil der OGH ja nicht nur aus Fachsenaten besteht. Das ist ja das, was Sie, Herr Rabel, am Anfang gesagt haben, wir sind der Fachsenat fürs Erbrecht, das ist richtig. Ja,
vielleicht erklären wir das auch jetzt
gleich bitte. Also genau. Es gibt 10 Zivilsenate beim Obergerichtshof. Jeder hat eine oder mehrere Fachmaterien. Der erste Senat das Amtshaftungsrecht und die Aufteilung nach der Vermögensaufteilung nach der Scheidung. Der 8. Senat, der 9. Senat haben Arbeitsrecht, der 10. Senat hat Sozialrecht, der 6. Senat hat Gesellschaftsrecht. Mhm. Also jeder Senat hat eine Fachmaterie.
Oder mehrere
Fachmaterien. Und der 2. Senat eben Erbrecht, Verlassenschaftsverfahren und Verkehrsunfälle. Also Schadenersatz aufgrund von Verkehrsunfällen. Also jeder Senat hat seine Fachmaterie und dann gibt es allgemeine Fragen. Das allgemeine Zivilrecht, das allgemeine Vertragsrecht, das allgemeine Familienrecht. All das kann in allen 10 Zivilsenaten anfallen. Genauso können verfahrensrechtliche Fragen, Zivilprozessordnung, außer Streitverfahren, können in allen 10 Senaten anfallen. Und da ist es ganz gut, wenn es eine Vernetzung zwischen den Senaten gibt. Diese Teilung von Richtern, dass eine Richterin in 2 Senaten ist beispielsweise, führt einmal dazu, dass zumindest diese beiden Senate in einer gewissen Weise vernetzt sind. Eher voneinander, mehr voneinander wissen. Aber das ist ein ganz grundlegendes Problem beim OGH. In den allgemeinen Sachen muss koordiniert werden. Und das ist vor allem dann ein Problem, wenn wir Massenverfahren haben. Diesel war zum Beispiel so ein Fall. Also die Abgasmanipulation bei Dieselmotoren, hunderte Verfahren und manche mit gleichen Rechtsfragen, manche mit anderen Rechtsfragen, können alle 10 Zivilsenate kommen. Das muss koordiniert werden. Und das ist natürlich mühsam. Und es kann nur informell koordiniert werden, weil es formal dafür nichts gibt.
Also es gibt nicht etwa die allmonatliche Generalversammlung, wo sich alle 40 treffen und miteinander quatschen. Gar nicht.
Das ist informell und rein faktisch.
Ja. Und strukturell ist es eigentlich...
Und strukturell gibt es nur die Möglichkeit, wenn es zwischen 2 Senaten eine Judikaturdivergenz gibt oder wenn es eine Judikaturdivergenz gibt, der verstärkte Senat. Dann sind es nicht mehr 5, sondern entscheiden 11 und der entscheidet darüber dann. Aber da muss es schon einmal passiert sein, dass es auseinandergegangen ist. Da sollte man natürlich verhindern, dass solche Judikaturdivergenzen im obersten Gerichtshof entstehen. Und eine der Möglichkeiten ist eben der Einsatz von Richterinnen und Richtern in 2 Senaten.
Ja, und ich glaube, jetzt, wenn ich mir jetzt vorstellen, was mir gar nicht so schwer fällt, ich sei so ein Anwalt oder so und wir haben da so einen mit Werf geführten Rechtsstreit und wir sind in der 2. Instanz und warten eben aufs Urteil des Berufungsgerichts und wir wissen, wenn wir verlieren, dann werden wir ein Rechtsmittel an den obersten Gerichtshof erwählen. Dann stellt sich vielleicht für viele die Frage, ja und wer ist das dann konkret beim obersten? Dann halten wir noch einmal fest, ist es eine Fachsache, wie zum Beispiel das uns so interessierende Erbrecht, dann kommt man jedenfalls in den sogenannten Fachsenat für Erbrechtssachen. Ja. Das ist der zweite Senat.
Das ist der zweite Senat.
Habe ich eine Materie, die keine Fachsache ist, kann ich also, weiß ich gar nicht im Vorhinein, und da schließt jetzt eine Frage von mir an, komme ich im ersten, zweiten bis zum zehnten Senat. Und meine Folgefrage, wie funktioniert das eigentlich? Da kommt, also da macht er eine Revision, Revisionsbeantwortung, und dann wird der Akt, jetzt mache ich es, unterstelle ich mal ordentliche Revision, der Akt kommt irgendwie zum OGH, nicht wahr?
Ja, ja.
Und wer sagt dann eigentlich, das ist eine Fachmaterie oder eine allgemeine? Oder darf, wenn man sagen darf, Herr Senatspräsident. Es wird ja kein Geheimnis sein, da geht es ja ums Recht auf den ordentlichen Richter.
Es gibt eine Geschäftsverteilung, die mal festlegt, wie die Senate zusammengesetzt sind und wie die Fachmaterien sind, die ist öffentlich.
Ja, ja.
Wird vom Personalsenat beschlossen, das ist Präsident, Vizepräsident, ältere Vizepräsident des Obergerichtshofs, drei gewählte Mitglieder. Und aufgrund dieser Geschäftsverteilung wird dann entschieden, wo der Akt hinkommt, in welchem Senat. Erste Frage, ist es eine Fachmaterie? Wird ganz banal von der Kanzlei entschieden. Die Kanzlei sieht, aha, da geht da Verlassenschaftssache.
Wirklich, so ganz
interessant. Ganz banal. Ja, der Akt kommt in Verlassenschaftssachen noch physisch, weil der noch nicht digital geführt ist.
Ja, ja.
Im Zivilprozess, also im Pflicht als Prozess, kommt da nichts mehr.
Also der elektronische
Akt. Weil wir den digitalen Akt haben. Das ist, glaube ich, ein Projekt, das jetzt so im Laufen ist, dass man ist auch den Verlassenschaftsverfahren den Akt digitalisiert. Also da kommen nur noch die dicken Schinken mit grauem Aktendeckel. Aber das kommt in die, also der Akt oder die Mitteilung, dass das Rechtsmittel angefallen ist, kommt in die Zivilkanzlei und dort wird geschaut, ist es eine Fachsache oder nicht. Und die sind geschult. Und danach wird es vorweg zugewiesen, also dem Senat. Und was übrig bleibt, wird mit einem Zufallsgenerator unter allen Senaten verteilt.
Wenn es eine allgemeine
Sache ist. Also die allgemeinen Sachen, da gibt es keine Buchstabenverteilung ähnliches. Zufallsgenerator,
ja.
Und dann kommt der Akt, wenn es eine Fachsache ist, zum jeweiligen Fachsenat.
Ja.
Und wer prüft dann dort, ob es wirklich eine Fachsache ist?
Eine Besonderheit beim Obergerichtshof ist, dass schon in der Geschäftsverteilung festgelegt ist, nicht nur der Senat, sondern auch der Berichterstatter. Der Senat besteht aus fünf Mitgliedern, vier arbeiten, sind die sogenannten Berichterstatter, die machen Entscheidungsentwürfe, schauen sich die Sache an, machen Entscheidungsentwürfe und dann gibt es den Vorsitzenden, der muss das dann halt koordinieren, Sitzungen leiten und ähnliches.
Der ist nie Berichterstatter,
richtig? Der ist beim Obergerichtshof nie Berichterstatter.
Das heißt, Sie sind kein Berichterstatter mehr?
Da gibt es eben zwei Unterschiede zur zweiten Instanz. Bei der zweiten Instanz muss auch der Vorsitzende selbst Entwürfe machen. Erster Unterschied. Zweiter Unterschied, zumindest theoretisch, in der zweiten Instanz bestimmt der Vorsitzende den Berichterstatter, die Berichterstatterin. Beim Obersten Gerichtshof wird das auch mit Zufallsgenerator festgelegt. Also, wenn der Akt in den zweiten Senat kommt, wenn es also eine Fachsache ist, wird wieder mit Zufallsgenerator festgelegt, wer von den vier Mitgliedern Berichterstatterin wird.
Interessant.
Ja.
Berücksichtigt der Zufallsgenerator vorherige Zuteilungen oder kann es passieren? Das schon.
Ja, ja.
Also es kommt zu einer Regelmäßigkeit.
Es kommt zu einer Regelmäßigkeit.
Du meinst, es ist nicht einer immer als Becher.
Ja, ja. Also
das wäre bitte.
Bei der großen Zahl gleicht es aus. Natürlich, wenn ein Akt wiederkommt, also es kommt ja auch vor, dass man einmal entscheidet und dann ein Jahr oder zwei Jahre oder auch drei Jahre später kommt das wieder, dann ist es dasselbe.
Ja.
Ist es dieselbe Person. Aber an sich ist das das System. Das heißt, Akt kommt in die Kanzlei, von dort zur Berichterstatterin, zum Berichterstatter, der schaut sich das an und wenn der jetzt sieht, no, das ist aber keine Verlassenschaftssache, sondern das ist, was weiß ich, eine gesellschaftsrechtliche Frage, dann schickt er das dem gesellschaftsrechtlichen Senat mit der Frage, nehmt ihr das?
Wirklich so? Ja. Und dann würde aber die Geschäftszahl geändert werden, oder?
Dann würde, wenn man sich hier einigt, dann wird die Geschäftszahl geändert, wird dann der Berichterstatter des zweiten Senats wird entlastet. Es gibt eine neue Berichterstatterin beim 6. Senat. Für den seltenen Fall, dass man sich nicht einigt, würde der Personalsenat entscheiden. Ah. Aber das kommt praktisch nicht vor.
Ich hinterfrage es nur ganz kurz jetzt mit dem Berichterstatter, ob das eh noch stimmt. Ich traue mich nämlich nicht zu fragen, weil so wurde ich erzogen vor 34 Jahren vom Rudolf Welser. Ich hoffe, das ist noch immer so. Wer der Berichterstatter ist, ist ein absolutes Geheimnis vor den Parteien auch.
Ja.
Und es, so wurde ich erzogen, es ist, wäre geradezu unbotmäßig und eine Frechheit, auch nur andeutungsweise erfragen zu wollen bei irgendeinem Justiztreffen oder so, wer da der Berichterstatter ist. Ist das so?
Hält man das so hoch? Die Regel ist, dass der Berichterstatter die Berichterstatterin nicht bekannt gegeben wird.
Ergibt sich auch nicht aus dem Urteilskopf, oder? Da gab es einmal das Gerücht, wer an letzter Stelle steht.
Der Urteilskopf ist reine Anciennität.
Ah, reine, und zwar immer gleich sozusagen.
Immer gleich, ja.
Ja, das ist, entschuldige Andreas, du lachst mich
ist,
aus. Nein,
das ist hochinteressant, hochinteressant. Aber ich würde vielleicht vorschlagen, jetzt sind wir schon sehr tief eingestiegen, das ist wahnsinnig interessant und ich würde gerne da jetzt noch fortsetzen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt unseren lieben Gast, den Herrn Senatspräsidenten, noch ein bisschen näher vorstellen. Christian, möchtest du das vielleicht machen?
Oh, näher vorstellen. Eigentlich wollten wir damit beginnen. Wir haben uns natürlich vorüberlegt, wie machen wir es, aber es war gleich so spannend. Ja. Senatspräsident Dr. Gottfried Muska, bevor ich Sie vorstelle, wie wird man Senatspräsident am OGH, wenn ich Sie mal fragen darf?
Ja, also Senatspräsident im Wesentlichen durch Zeitablauf.
Naja, aber da muss man sich erst einmal hinkommen.
Wenn man, also, das ist die Karriere beim OGH, ist also vom Hofrat, von der Hofrätin zum Senatsvorsitzenden, das ist eine Altersfrage.
Aha, wenn man einmal Hofrat...
Wenn man einmal dort ist dann und nichts Besonderes anstellt, negativ, dann wird man auch irgendwann einmal, wenn man dran ist, Vorsitzender eines Senats, also Senatspräsident. Aber wie kommt man zum OGH? Ja, man muss Richter werden. Wie man Richter wird in Österreich, ist zumindest in der Fachcommunity bekannt. Man muss nach der Gerichtspraxis die im klassischen Weg die Übernahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst schaffen, ist dann Richteramtsanwärterin, Richteramtsanwärter, macht dann die Richteramtsprüfung, bewirbt sich, wird ernannt, beginnt in aller Regel am Bezirksgericht, Landesgericht, irgendwann zum Oberlandesgericht und dann bewirbt man sich, wenn man glaubt, dazu in der Lage zu sein. Und wenn man auch glaubt, dass die anderen das glauben, beim Obersten Gerichtshof. Und dort ist es wie bei jedem Gericht, jeder kann sich bewerben, der die formalen Voraussetzungen hat. Und dann macht der sogenannte Personalsenat einen Besetzungsvorschlag. Das ist im Gesetz sehr klar geregelt. Wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, muss der, und genug geeignete Bewerber da sind, muss der Vorschlag 3 Namen enthalten. Und das wird beim Obersten Gerichtshof so gemacht. Das heißt, der Personalsenat schaut sich die Bewerber an, schaut sich an, wie die arbeiten und macht dann einen Vorschlag, der gereiht ist, 1, 2, 3. Und seit, zumindest seitdem ich beim OGH bin, aber nach allem, was ich höre, war es auch früher schon so, hält sich dann die Bundesministerin, der Bundesminister an diesen Vorschlag, nimmt den Erstgereihten, schlägt den dann den Bundespräsidenten zur Ernennung vor und der Bundespräsident ernennt formal.
Aber darf ich da noch ergänzen? Mich würde auch interessieren, wie sind denn Sie zum Obersten Gerichtshof gekommen, beziehungsweise war das schon immer etwas, das Sie angestrebt haben? Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was aus Ihrer persönlichen Biografie.
Na gut, ich habe in Graz Jus studiert, und zwar deswegen, weil es im ersten Abschnitt Rechtsgeschichte gegeben hat. Also ich wollte eigentlich Geschichte studieren, aber nicht Lehrer werden und habe nicht gewusst, was ich mit dem Studium sonst machen soll. Habe dann also mit dem Geschichtestudium sonst machen soll. Habe dann Jus studiert, habe das Glück gehabt, in der Einführungsvorlesung einen ganz hervorragenden Lehrer zu haben. Das war der Viktor Steininger, Zivilrechtler in Graz, war auch selbst einmal Richter, war allerdings ist allerdings wenig bekannt. Mhm. Er war ein großartiger Lehrer, auch ein großartiger Denker, hat sich viele Probleme überlegt, aber wenn er dann die Lösung hatte, hat sie nicht mehr interessiert und er hat es nicht aufgeschrieben. Daher hat er wenig publiziert. Also er kommt in den Publikationslisten wenig vor. Deswegen ist er weitgehend unbekannt, aber von ihm habe ich wirklich viel gelernt. Mhm. Also einer seiner Schüler war auch Fenewesch, eine andere Schülerin war Ferrari. Mhm. Die kenne ich alle aus meiner Grazer Zeit. Er hat mich als Lehrer fasziniert, hat mich dann auch angesprochen. Ich war Studienassistent bei ihm und dann Universitätsassistent. Habe dann ein Jahr in Deutschland Europarecht studiert, in Saarbrücken. Das war noch lang vor dem Beitritt, das hat mich damals interessiert. Mhm. Hat mich auch auf einen IPR-Schwerpunkt dann gebracht, habe meine Dissertation als Assistent in Graz geschrieben im internationalen Privatrecht und habe mich dann aber entschieden, zur Justiz zu gehen. Mhm. Das war vergleichsweise spät, also eher als Quereinsteiger, und dann habe ich die normale Justizkarriere gemacht.
Bevor du da jetzt weiterfragst mit der Justizkarriere, muss ich dich unterbrechen, weil jetzt kommt da die Wissenschaft ins Spiel und da bin ich natürlich gleich an der Kante meines Sessels. Das heißt, Sie waren eigentlich ein Nachwuchswissenschaftler. Ich darf noch ergänzen, Steinwender hat tatsächlich wenig publiziert, ist aber doch so irgendwie als prominentes Bindeglied auch in der Ausbildungskette, in der Tradition der Zivilrechtswissenschaft in Graz ganz wesentlich. Er war ein Schüler von Wilburg.
Er war der erste Schüler von Wilburg, der eine Schule in Österreich begründet hat. Wilburg selbst war wieder Rabel-Schüler.
Ernst Rabel-Schüler,
ja. Also das ist eine große Geschichte.
Ja. Und Assistent war der Steininger und der Jüngste war, glaube ich, der Bernd Schilcher, oder?
Nein, Schilcher war unmittelbar Wilburger Assistent.
Ja, von Wilburg.
Schilcher war, oder war es Bosch?
Da bin ich mir, das müssen Sie mir sagen. Also, das ist jetzt für unsere Kollegen in der Wissenschaft.
Aber Steininger war eben Wilburg-Schüler und Steininger hat Franz Bydlinski für Wilburg am Tennisplatz engagiert.
Tatsächlich, das mit dem Tennisplatz wusste ich. Mhm. Franz Bydlinski, wenn ich so sagen darf, also das Meinungen mögen vielleicht nicht alle teilen, aber sicherlich einer der allergrößten im Zivilrecht nach Armin Ehrenzweig. Mhm. Eine faszinierende Persönlichkeit. Ich wusste, dass er am Tennisplatz entdeckt wurde, aber vom Steininger wusste ich nicht.
Ja, Wilburg hat Steininger geschickt.
Also entdeckt. Ja. Hat er gesagt, hol mir diesen jungen Bydlinski, der da so heftig Tennis spielt, faszinierend. Ja, also man merkt schon, mir ist das wichtig, dass wir das auch besprechen, aus welchem Milieu Sie da kommen. Also sind absolute wissenschaftliche Schwergewichter. Und Steinwender, ich glaube, das ist
Steininger.
Schon... Steininger
hat es auch gegeben, aber den habe ich nicht mehr gekannt.
Genau, Steininger. Der Steininger hatte... Und auch das finde ich interessant, einen Schwerpunkt im Erbrecht. War das damals schon, weil heute sind Sie irgendwie der oberste Richter, vereinfacht gesagt, der Vorsitzende in Erbrechtssachen. War das Erbrecht damals schon irgendwie interessant für Sie oder waren Sie im IPR?
Nein, das war durchaus interessant für mich. Und ich habe ja auch das Entstehen der Habil von Susanne Ferrari miterlebt.
Ja.
Die war Assistentenkollegin von mir und die hat ja damals ihre Habil zur Erbschaftsklage geschrieben.
Genau.
Und das habe ich durchaus mitbekommen und auch gelegentlich
diskutiert. Ferrari, die für die Hörer, die hat das Erbrecht, wenn ich so sagen darf, recht flapsig in Graz getragen, kann man sagen, in den letzten 20, 25 Jahren. Mhm. Also da ein wissenschaftliches, und warum sind Sie nicht in der Wissenschaft geblieben? Oder gab es keine Stellen? Oder war das?
Naja, also die flapsige Antwort ist, ich wollte, dass zumindest zwei Leute das lesen, was ich schreibe.
Oh, ja, damit muss man fertig werden, gebe ich zu. Ja. Also ich kann mich erinnern, meine Habilitationsschrift hat der oberste Gerichtshof das erste Mal zitiert, ich glaube 23 Jahre, nachdem es veröffentlicht wurde. Also das ist halt das Los,
der Autoren. Um es ehrlich zu sagen, ich war und bin auch noch, soweit es geht, begeisterter Lehrer. Aber das, der Wissenschaftler, der Forscher, der lange schreibt, der sich konzentriert auf ein Buch und Monate, Jahre lang daran arbeitet, das war nicht meine Sache. Das habe ich nach der Dissertation erkannt und habe mich dann eben für die Richterlaufbahn entschieden.
Ist natürlich ein totales Zerrbild, was Sie jetzt von sich geben. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sein. Da werde ich unruhig. Denn warum, wenn ich so frech sein darf? Blitzkarriere als Richter, also rasend schnell zum obersten Gerichtshof, oder? Innerhalb von 10 Jahren, ist schon sehr flott.
Das ist sehr flott, aber weil ich spät eingestiegen bin.
Aha, aber also, jedenfalls in die...
Ja, also aber wirklich, das Alter...
Ich kann mich übrigens noch erinnern, weil uns hört ja jetzt niemand, dass über Sie, ja, tatsächlich, da wurde schon, als Sie beim OLG in Graz waren, da hat man in Wien schon geredet, Sie waren damals schon eine prominente Persönlichkeit, wo man gemunkelt hat, da kommt aus Graz der nächste exzellente Höchstrichter. Und warum war ich jetzt so widerwillig, und bitte um Pardon, weil Sie jetzt diese Wissenschaft so weggeschoben haben, wir müssen hier betonen, und das ist was ganz Besonderes, Sie sind im Bereich des Erbrechts auch eine wissenschaftliche Größe,
ja,
eine nicht zu übersehende Größe, und zwar neben vielen, vielen Publikationen, vor allem in der sogenannten Kurzkommentierung, im Kommentar KBB von Kotzol, Büdlinski,
Bollenberger
und es ist doch auch
jetzt Spitzer.
Kollege Spitzer, Perner auch alle. Gut, also KBB, bitte um Verzeihung, die Kollegen an der WU, jetzt war ich nicht ganz sicher spontan. Dort schreiben sie weite Teile des Erbrechts, vor allem das Pflichtteilsrecht. Und ich kenne das natürlich sehr gut. Und stell mir auch vor, wie Sie sich da an vielen Stellen wohl zurückhalten, weil Sie doch auch gleichzeitig Senatspräsident sind. Kann man das so sehen? Oder wie machen Sie das, diese Doppelbelastung? Ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Wie geht das?
Gut, also zunächst einmal, mein Credo war immer, ich bin zunächst einmal Richter. Und auch beim Obersten Gerichtshof zunächst einmal Richter. Und dann bringt es natürlich sehr, sehr viel, wenn man sich daneben noch zum Beispiel mit einer Kommentierung beschäftigt, weil man dann eben über den Einzelfall hinausblicken muss, weil man systematischer denken muss. Das bringt für meine Arbeit als Richter sehr, sehr viel. In der Kommentierung versuche ich natürlich vor allem die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs wiederzugeben und halte mich natürlich zurück bei offenen Fragen. Es ist nicht ganz unproblematisch, das muss man schon sagen. Wenn man zugleich in der Rolle ist dessen, der mitentscheidet, es ist natürlich immer nur ein Mitentscheiden, wir sind zu fünft, also das ist einer in der Rolle dessen, der mitentscheidet und dann daneben nach außen publiziert. Das ist nicht ganz unproblematisch. Ich versuche es so zu halten, dass ich in der Kommentierung die Rechtsprechung wiedergebe, aber auch aufzeige, was es für andere Auffassungen gibt, sodass man ein umfassendes Bild erhält.
Hast du den Kommentar, den KBB,
Andreas? Selbstverständlich, den hat doch fast jeder. Ja. Und das ist wirklich ein, du hast gesagt, Kurzkommentierung, ich weiß, so wird es genannt, ich halte das für ein bisschen mehr, aber vor allem ist das ein in der Praxis sehr wichtiger Kommentar, den ich sehr gern zur Hand nehme. Und es ist natürlich besonders interessant zu lesen, was der Herr Senatspräsident schreibt. Aber Sie haben, Herr Senatspräsident, Sie haben jetzt die Wissenschaft erwähnt. Mich würde auch interessieren, wie halten Sie den Austausch mit der Wissenschaft? Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt eine Entscheidung vom Obersten Gerichtshof und dann weiß man schon, na, da werden jetzt einige Anmerkungen kommen in den Zeitschriften, Glossen kommen, vielleicht Beiträge, Kritik oder auch Lob, wie auch immer. Ist es so, dass Sie sich dann schon interessiert oder vielleicht freuen, was kommt da für eine Glosse und dann lesen? Und wie kann man sich das vorstellen?
Das ändert sich. Als ich 2006 zum Obersten Gerichtshof gekommen bin, war jede Glosse, hat jede Glosse irgendwie Herzrasen verursacht.
Tatsächlich?
Sei es Lob, sei es Kritik. man wird, was das betrifft, ruhiger, aber man nimmt es natürlich ernst. Mhm. Man nimmt die Kritik ernster als das Lob. Man schaut sich die Argumente an.
Also wobei Lob, finden Sie nicht auch, dass Lob viel zu selten vorkommt? Das ist nämlich ganz erstaunlich. Ich glaube nämlich, dass diese Glossen, also die Glossen sind Besprechungen von Entscheidungen von Kollegen und Kollegen aus meiner Zunft, die werden meistens impulsartig gestartet, wenn man etwas zu bemängeln hat. Es gibt viel zu wenig Lob
eigentlich. Naja, aber das liegt in der Natur der Sache.
Naja, aber jetzt, wenn ich höre, dass das wichtig ist, dann müssen wir mehr loben.
Ich habe gesagt, dass die Kritik wichtiger ist. mein Gott, wie ist der schöne lateinische Satz? Ne claudibus, nec timore. Also weder Lob noch Furcht soll uns als solche beeinflussen, sondern das sind die Argumente, die kommen. Und natürlich ist, was die Argumente betrifft, ist die Kritik wichtiger.
Das heißt, Sie lesen diese Glossen und Beiträge und so weiter durchaus auch in Nachbetrachtung der eigenen Entscheidung und nicht erst für die nächste Entscheidung, wo man wieder auf die Frage zurückblicken muss.
Das ist aber eine Frage.
Jede Höchstrichterin, jeder Höchstrichter versucht am Ball zu bleiben. Das heißt, wir schauen natürlich uns die Zeitschriften durch.
Sie haben hoffentlich ein Abo von der Notariatszeitung.
Was heißt ein Abo? Ich bekomme ein Exemplar als Mitglied des Beirats.
Danke dafür.
Und das andere Exemplar bekomme ich als Vorsitzender, nicht ad personam, sondern jedes Mitglied des zweiten Senats bekommt von der Bibliothek ein Exemplar der Notariatszeitung.
Ja, weil ich schon so vorlaut war, übrigens an der Stelle vielen herzlichen Dank namens der Schriftleitung der Notariatszeitung. Wenn wir Beiträge bekommen aus dem Bereich des Erbrechts, dann schauen wir beide, wenn ich so frech sein darf, uns die an, und zwar immer wohlwollend, damit sie noch besser werden, um möglichst hohe Qualität im Blatt zu verwirklichen. Alles von Ihnen um Gottes Lohn. Kann die Notariatskammer nur dankbar sein und auch wieder ein Beispiel für diese aus meiner Sicht ganz generell doch grosso modo sehr positive und wertschätzende Zusammenarbeit, ist ja das falsche Wort, Zusammenwirkung.
Zusammenwirken ist, glaube ich, das richtige Wort. Und das ist
der Wissenschaft
natürlich,
und der
natürlich gibt der OGH der Wissenschaft Material vor, mit seinen Entscheidungen, aber umgekehrt, wir als Höchstrichterinnen und Höchstrichter schauen uns das natürlich an, denken nach. Ich meine, ich glaube immer an die Kraft des Arguments. Es ist natürlich so, wenn es eine eingefahrene Rechtsprechung in eine Richtung gibt, dann kann schon sein, dass es gute Argumente dafür gibt, das anders zu machen, aber Rechtssicherheit hat auch einen Wert. Das ist dann, kann dann eine Gratwanderung sein. Geht man von einer ständigen Rechtsprechung, an der sich die Praxis orientiert hat, aufgrund derer hunderte Verträge geschlossen wurden, hunderte Testamente gemacht wurden, geht man davon leichtfertig ab. Leichtfertig sicher nicht. Aber es kann sein, dass man sich überzeugen lässt durch Argumente in der Rechtsprechung, in der Literatur, in der Lehre, dass man doch vielleicht noch einmal nachdenkt und das anders macht. Und das ist, ich glaube, an den Eingang zurückzukommen, dieses Gesprächs, in vielen Fällen ist es einem nicht eindeutig, was das Gesetz vorgibt. Und es kann mehrere denkbare Lösungen geben. Manche sind besser, manche sind schlechter, manche sind eindeutig, manche sind mehr von Wertungen bestimmt. Dafür brauche ich ja den obersten Gerichtshof, der hier eine Leitfunktion ist. Aber zu glauben, dass man, wenn das wirklich immer so wäre, dass es nur die eine richtige Lösung gibt, dann würde ich auch in Rechtsfragen keinen obersten Gerichtshof brauchen, dann würde ich auch keine Wissenschaft brauchen.
Ja,
wenn das,
absolut.
Wenn das wirklich so wäre.
Wir ringen um die Wahrheit, die wir nie erreichen werden, oder davon gehe ich jedenfalls aus. Gestern hatten wir so eine wunderbare Veranstaltung am Juridikum, in der letzten Folge haben wir es, glaube ich, erwähnt auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Sie waren dort, der Senatspräsident, aber ich glaube, waren Sie das, der darauf hingewiesen hat, dass seit dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015 400 Entscheidungen oder irgendein Referent hat das
irgendwie gesagt. Ich habe es gesagt.
400 Entscheidungen im Erbrecht seit, sage ich jetzt einmal, 2017. Also eine unglaubliche Zahl.
Ja, man hat ja, die Spezialisten unter den Hörern wissen es, 2015 das Erbrecht praktisch neu kodifiziert, also im Gesetz neu geregelt. Und aus diesem Anlass wurde beim Obersten Gerichtshof ein Fachsenat installiert.
Hat es also vorher, nicht immer gegeben?
Vorher war Erbrecht allgemeine Sache. Also es konnte in jeder der 10 Senate konnte eine Frage des Erbrechts, des Verlassenschaftsverfahrens bekommen und musste das dann entscheiden. Weil man eben gewusst hat, da kommt jetzt was Neues, eine gänzliche Neukodifikation, hat man gesagt beim Obersten Gerichtshof, da muss es einen Fachsenat geben, um eine halbwegs einheitliche Rechtsprechung zusammenzubringen. Zu den vielen neuen Fragen, die sich stellen werden. Das war klar. Es werden sich einfach viele Fragen neu stellen. Und da hat man eben 2015 diesen Fachsenat gemacht und 2018 dann die ersten Entscheidungen zum neuen Erbrecht und seit 2018 sind es 400 Entscheidungen. Sind es 400, grob gesagt 400 Entscheidungen, veröffentlichte Entscheidungen, muss man dazu sagen, des Obersten Gerichtshofs, die einen Erbrechtsbezug, Pflicht als Rechtsbezug haben, vom zweiten Senat.
Wie viel macht sie insgesamt pro Jahr?
Der Oberste Gerichtshof insgesamt.
Nein, so ein Senat ungefähr, kann man dazu?
Also der Senat hat im Jahr etwas 260, 270 Akten. Das heißt, auf jeden Berichterstatter, vor allem wenn man es rechnet, etwa 90 Akten im Jahr.
Muss man sich mal vorstellen. 90 Akten im Jahr.
Da sind natürlich auch einfache dabei, muss man sagen. Wir sind in einem, nehmen wir an, ein Streitwert über 30.000 Euro. Zweite Instanz hat vollkommen richtig entschieden und es kommt ein Rechtsmittel, das dagegen nicht viel sagt. Das kann einfach sein, so etwas zu erledigen. Und dann hat man natürlich wieder die Fragen, wo man als Berichterstatter wochenlang dran sitzt und sich überlegt, wie macht man das jetzt, wie begründet man jetzt die Lösung, welcher Lösung kommt man, wie begründet man es. Also die Verfahren haben durchaus unterschiedliches Gewicht.
Ja, aber trotzdem ein unglaublicher Arbeitsaufwand, nicht? Wenn man sich vorstellt, dass dann einer eine Entscheidung bespricht und dafür 4 Wochen sitzt, obergescheit. Das heißt, jeder Richter von Ihnen, nehme ich an, hat auch 4, 5 Assistenten, oder wie ist das strukturiert?
Das ist nicht so. Das ist nicht so und das weiß Herr Rabel natürlich. Ja. Wir haben nicht das System, das der Verfassungsgerichtshof hat, dass es wissenschaftliche Mitarbeiter bei den einzelnen Richtern gibt, sondern es gibt beim Obersten Gerichtshof das Evidenzbüro, jetzt auch als wissenschaftlicher Dienst bezeichnet. Das sind junge Richterinnen und Richter, die für 2, 3 Jahre zum Obersten Gerichtshof kommen und die bei der Entscheidungsvorbereitung mithelfen. Das heißt, wenn ein Berichterstatter einen Akt bekommt, sieht, da sind jetzt heikle Rechtsfragen drinnen, ich möchte einmal eine grundlegende Recherche haben, dann kann er das ins Evidenzbüro schicken und das wird dort gemacht. Im Evidenzbüro haben wir diese jungen Richterinnen und Richter und andererseits auch immer wieder Assistentinnen und Assistenten von Universitäten, das ist ein Kooperationsprogramm, die für 5, 6 Monate bei uns sind und in diese Arbeit eingebunden sind. Auch eine solche Vernetzung, die sehr, sehr gut ist.
Ich darf sagen, das haben, glaube ich, Sie erfunden, oder? Oder waren Sie haben ja maßgebend das Evidenzbüro geleitet?
Ich war Leiter des Evidenzbüros, nur das war schon Kuras. Also die Entwicklung des Evidenzbüros zu einem echten wissenschaftlichen Dienst hat mit Kuras begonnen. Der Begriff Evidenzbüro ist ja alt, kommt daher, dass die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs evident gehalten werden sollte. Das waren früher Karteikarten, die geführt wurden, und das ist jetzt natürlich das RIS. Und eine wesentliche Aufgabe des Evidenzbüros ist die Befüllung des RIS.
Ja, das ist
die Rechtssätze, die Gleichstellungen und so fort.
Das müssen wir kurz uns vor Augen halten und auch den Lehrern, den Lesern Lesern auch wieder gut, Lehrer, Lesern, nein, Hörern, den Hörern hiermit sagen und sie darauf aufmerksam machen, wie toll das in Österreich ist, das sogenannte RIS im Internet frei verfügbar, www.ris.bka.gv.at, und dort klicken Sie dann weiter in Justiz und dort müssen Sie, steht Zivil oder OGH, ich weiß es jetzt nicht.
Justiz.
Und dann können Sie und finden Sie ab einem gewissen Jahr sehr weit zurück sämtliche oberstgerichtliche Entscheidungen im Volltext, ich nehme an, manche vielleicht dann doch nicht, die irgendwie völlig irrelevant sind, oder welche kommen nicht dran, oder alle?
Alle, die eine Begründung haben. Es gibt, ich habe früher gesagt, es gibt diese außerordentlichen Rechtsmittel, wenn man versucht, den Obersten Gerichtshof zu überzeugen, dass es eine erhebliche Rechtsfrage gibt. Das kann der Oberste, das, wenn eine solche erhebliche Rechtsfrage nicht vorliegt, weist der Oberste Gerichtshof dieses Rechtsmittel zurück, sagt, das zweite Instanz hat sich an die Rechtsprechung gehalten, es gibt Rechtsprechung, zweite Instanz hat sich daran gehalten. Das kann er ausdrücklich nach außen sagen, begründen, warum das so ist, dann kommt es ins Riss. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Oberste Gerichtshof dann ohne Außenbegründung zurückweist. Das ist dann der Einseiter.
Also wenn es irgendwas zu sagen gab oder gesagt wird, dann ist es ist im Riss. Ja. Und zwar, und jetzt wird es ja auch noch spannend, im Riss finden Sie den Volltext. Es ist sehr dick, ich habe alle Entscheidungen im Erbrecht ausgedruckt, also mehrere tausend Seiten. Aber Sie haben auch, und da fragt man sich ja tatsächlich, woher kommt das, wer macht das? Sie haben die RS Datenbank oder die Rechtssätze, wie man es ausspricht. Das heißt, da gibt es dann RS mit einer, ich glaube, 6 Ziffern, mit einer Nummer, den Rechtssatz Nummer 006999444. Und dann gibt es einen Text, einen Absatz, und darunter steht eine Entscheidung oder zwei oder drei oder 30.
Oder auch Hunderte.
Oder Hunderte. Ja. Wie sind diese, wie ist diese RS-Sammlung entstanden?
Woher kommt die? Die ist mit den Karteikarten seinerzeit entstanden. Man hat zu einer neuen Rechtsfrage, sagt der OGH etwas, und das wird dann wurde dann auf der Karteikarte zu den Paragraphen des jeweiligen Gesetzes festgehalten. Und wenn der Oberste Gerichtshof dann später mal das Gleiche gesagt hat, wurde da unten auf der Karteikarte dazu geschrieben, das hat der OGH auch in der Entscheidung gesagt, jeweils mit der Aktenzahl.
Fantastisch.
Und das wurde dann übertragen in die EDV.
Wo sind die Karteikarten?
Das würde mich auch interessieren.
Gibt es die noch?
Wo sind die?
Im Keller. Bitte hüten Sie diese Karteikarten.
Das ist ja, und das war dann, ich kann jetzt nicht sagen, wann das genau war, das wurde dann übertragen. Und das ist noch immer das gleiche System, gedanklich. Der Oberste Gerichtshof nimmt zu einer Rechtsfrage das erste Mal Stellung. Das wird dann in diesem Rechtssatz festgehalten, kommt so ins Riss. Und wenn dann wieder einmal genau das gesagt wird, wenn diese Entscheidung zustimmend zitiert wird, wird die, wie es bei uns heißt, angehängt, wird dazu angezeigt. Dann kann es ja sein, dass der OGH sagt, ja, wir haben das, also wir zitieren diese erste Entscheidung und wir sagen zusätzlich noch etwas dazu. Dann würde das auch in dem Rechtssatz vermerkt werden, mit dem sogenannten Beisatz. Also das ist etwas, was ich weiß, weltweit einzigartig ist. Das macht sonst kein Höchstgericht in der Form, zumindest nicht öffentlich. Es kann schon sein, dass es interne vergleichbare Datenbanken gibt, aber dass das öffentlich ist und unentgeltlich, das gibt es sonst nicht.
Das ist großartig.
Es ist großartig, hat auch seine Gefahren. Aber es, wenn man dann glaubt, der Rechtssatz hat den Charakter eines Gesetzes, und wenn man den Rechtssatz abstrahiert vom konkreten Fall, da muss man schon aufpassen.
Immer die Entscheidung
dazu lesen. Wenn es heikel ist, immer die Entscheidung lesen, natürlich. Wie ist es dazu gekommen, in welchem Kontext wurde dieser Rechtssatz formuliert? Aber natürlich zeigen diese Rechtssätze, diese Rechtssatzketten, die Entwicklung der Rechtsprechung zeigt, was ist gefestigte Rechtsprechung, wo gibt es nur zu einer Frage ein, zwei Entscheidungen. Das ist wirklich einzigartig.
Ist uns so selbstverständlich, dieses System, und wenn man das einmal genauer sich anschaut, kommt man drauf, eigentlich unglaublich toll, dieses Rechtsinformationssystem. Aber darf ich noch nachfragen, ganz konkret, wer schreibt die Rechtssätze und wer ist da verantwortlich?
Für den Rechtssatz im engeren Sinn verantwortlich ist der Senatsvorsitzende. Mhm. Praxis in den meisten Zivilsenaten ist schon so, dass sich der Senat verständigt, wenn man die Entscheidung macht, gibt es da einen Rechtssatz zu formulieren? Sagen wir da etwas Neues? Und wie lautet der? Dass man sich im Wesentlichen darüber verständigt. Und das ist dann unterschiedlich. Manche Senate fassen es dann wirklich zusammen am Ende der Entscheidung, manche schreiben Zwischenergebnisse, manche formulieren einen Absatz in der Entscheidung so, dass man das dann genauso als Rechtssatz übernehmen kann. Das ist dann unterschiedlich. Im Evidenzbüro wird dann dieser Rechtssatz einerseits, wenn erforderlich, noch leicht umformuliert, und es werden auch diese sogenannten Gleichstellungen gemacht. Mhm. Also zu welchen anderen Rechtssätzen muss diese Entscheidung gleichgestellt werden, wie es bei uns
heißt. Das ist der Beginn ist in der eigentlichen Entscheidung. Ja. Und ich glaube, Ihr Senat, unser Fachsenat, macht das recht häufig. Oder gibt es da ein System, das in der Entscheidung am Ende sehr benutzerfreundlich dann irgendwie auch sogar noch Ausdrücke gesagt wird, zusammengefasst werden kann, daher dann kommt so ein wunderbarer Absatz.
Ja, entweder am Ende oder dass wir auch formulieren, als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dann ist es in der Entscheidung und dann wird was folgt geschrieben. Das ist unterschiedlicher Stil einfach.
Mhm. Aber es ist schon ein Signal oder nicht, oder kann man das nicht sagen, irgendwie so ein Signal, Burschen, passt auf, lest euch das jetzt genau durch und geht es davon aus, dass wir uns das in der Zukunft auch immer wieder durchlesen werden?
Ja, das ist die Funktion des OGH. Der OGH hat die Leitfunktion. Wenn es eine neue Rechtsfrage gibt, dann muss er dazu Stellung nehmen.
Das heißt, diese Zusammenfassung am Ende, Entschuldigung, ist also, kommt mir jetzt gerade so vor, wenn ich Ihnen zuhöre, irgendwie neben der Entscheidung des konkreten Falles, der mit dieser Entscheidung verbunden ist, diese wahrende, klärende Funktion über den konkreten Fall doch hinaus.
Der konkrete Fall hatte ein Rechtsproblem. Dieses Rechtsproblem haben wir zu entscheiden. Und wenn in Zukunft dasselbe Problem auftritt, dann werden die Unterinstanzen sinnvollerweise das so lösen wie der OGH. Mhm. Weil natürlich die Gefahr besteht, wenn sie es anders machen, was sie können, dass dann der OGH ihre Entscheidung ändert. Oder von seiner Rechtsprechung abgeht. Das ist durchaus etwas, was vorkommt.
Das kommt
dass
vor.
Die zweite Instanz bewusst sagt, der OGH, wir wissen, der OGH entscheidet diese Rechtsfrage immer wieder in der und der Weise, aber wir glauben, dass es anders ist. Dass es bessere Argumente gibt, dass es bessere Argumente gibt, die uns insbesondere die Wissenschaft geliefert hat. Und wir machen es daher anders. Das ist dann der Fall einer erheblichen Rechtsfrage. Natürlich, wenn dann eine der Parteien, die kann dann natürlich zum Obergerichtshof gehen mit der Begründung, erhebliche Rechtsfrage, die zweite Instanz ist von der Rechtsprechung des Obergerichtshofs abgewichen. Aber dann kann durchaus sein, dass du als Gerichtshof sagst, das ist so, du bist von dieser ständigen Rechtsprechung, ihr seid von der ständigen Rechtsprechung abgewichen, aber wir lassen uns von den besseren Argumenten überzeugen. Wenn das wirklich eine ständige Rechtsprechung war, braucht man dafür einen verstärkten Senat. Aber die Fälle gibt es also.
Aber wenn man
Könnte alt genug sein, das noch zu kennen. Pro Praeterito non alitur. Also es gibt keinen Unterhalt für die Vergangenheit. Über 100 Jahre ständige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs. Man kriegt Unterhalt erst ab dem Antragstag. Und das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien entscheidet anders und sagt, da gibt es so viele Argumente dagegen. Obwohl der OGH über 100 Jahre so entschieden hat. Und der Obergerichtshof macht einen verstärkten Senat und sagt, richtig.
Es kommt aber auch vor, Herr Senatspräsident, dass ein einfacher Senat einfach eine 200 Jahre alte Rechtsprechung über den Haufen wirft. Ich erinnere mich da an die Nacherbschaftsbelastung eines pflichtteilsberechtigten Testaments, die zum alten Recht erkannt hat,
Das, ja, ja, aber das, es war schon im alten Recht eine Entwicklung.
Das ist wahr.
Es war eine Entwicklung in der Rechtsprechung, es ist Schritt für Schritt gegangen. Es war also nicht der Paukenschlag, sondern es war eine Entwicklung, Schritt für Schritt, die teilweise durch wissenschaftliche Literatur begründet war, aber man kann darüber diskutieren. Das ist klar.
Ich habe leider die Geschäftszahl nicht von mir, aber der Fall muss arg gewesen sein. Ich erinnere mich nämlich, weil da habe ich eine kurze Glosse, ausnahmsweise mehr Glosse gemacht, weil mich das eben gejuckt hat. Weil ich glaube, da waren irgendwie 8 Erben und in Vorarlberg, glaube ich, war nicht beteiligt natürlich. Und alle haben irgendwie aufgegeben, bis auf einen Sturschädel, nämlich aufgegeben im Lichte dessen, dass seit Beginn des ABGB judiziert wird, dass ein Testamentserbe, der gleichzeitig pflichtteilsberechtigt ist und aber im Testament belastet ist mit einer Nacherbschaft, diese Belastung im Umfang des Pflichtteils bekämpfen könne. Und alle anderen dieser Truppe, dieser 7 Erben, haben sich gefügt, haben aufgegeben. Nur einer war störrisch und ist bis zum obersten Gerichtshof gekommen. Und dann hat doch tatsächlich der zweite Senat gesagt, was ja auch, wie sollten Sie es anders machen, sage ich jetzt, wenn Sie davon überzeugt sind, dass es so richtig ist.
Wir waren nicht der Erste, sondern es hat eine Entwicklung gegeben.
Ja.
Und ja, also die Fälle gibt's.
Jetzt stehen wir da, wir kommen nämlich leider schon zum Ende, lieber André. Stehen wir da, aber weil wir über diese Entscheidung gesprochen haben, das geht ja ums Erbrecht. Jetzt stehen wir da, Herr Senatspräsident, dass wir zu diesem Thema ja in unserem verehrten neuen Erbrecht eine Wertung haben im Paragraph 762 ABGB, die ausdrücklich sagt, man kann überhaupt nichts bekämpfen, keine Bedingungsbelastung, sondern bei der Bewertung wird die dann berücksichtigt. Mhm. Und dann haben wir 4 Paragraphen später eine Bestimmung, die zum sogenannten Geldpflichtteil sagt, der muss innerhalb von 5 Jahren spätestens da sein. 5 Jahre lang kann der Testator das hinausschieben in seinem Testament, aber nicht länger, ausnahmsweise 10 Jahre, weil ich sage jetzt 5 Jahre. Und das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Die Literatur, der Literatur gibt es, glaube ich, wir haben das jetzt gestern gezählt, um die 30 verschiedenen Nuancen und Meinungen, 2 Lager. Ist beim Höchstgericht irgendein Fall anhängig? Gibt es was? Kommt was? Es ist noch nicht entschieden.
Es ist jedenfalls bis jetzt noch nicht entschieden. Es ist, wenn ich es richtig sehe, auch nicht auf der Liste der morgigen Sitzung.
Ah ja.
Moment, ich glaube auch nicht, dass es bei einem Kollegen schon liegt. Aber der Vorsitzende sieht den Akt zuletzt. Das heißt, es bekommt der Berichterstatter den Akt. Und der Berichterstatter, die Berichterstatterin macht den Entwurf und wenn der Entwurf da ist, da wird vorher dann informell gesprochen. Natürlich wird dann auch mit dem Vorsitzenden, mit der Vorsitzenden gesprochen. Aber vom Prinzip her ist der Vorsitzende der, der dann schon einen fertigen Entscheidungsentwurf bekommt, weil man sinnvollerweise über Rechtsfragen nur reden kann, wenn es verschriftlicht ist.
Das heißt, zu Ihnen kommt der fertige Entwurftext einer Entscheidung.
Fertig in dem Sinn, dass es in sich geschlossen ist, was dann am Ende rauskommt etwas anderes. Das muss nicht das sein.
Insofern aber darf nicht ich fertig. Konkret nachfragen Sie morgen Sitzung. Ja. Da gibt es dann verschiedene Berichterstatter. Ja. Haben Sie die Entwürfe jetzt schon bekommen oder sind Sie
das
morgen
natürlich.
Sie angeschaut?
Natürlich, ja.
Und wie oft gibt es eigentlich diese Sitzungen beim Zweiersenat?
Das ist kein Geheimnis, weil wenn Sie ins Ries hineinschauen, sehen Sie Entscheidungsdaten. Und dann sehen Sie immer gehäufte Entscheidungsdaten bei 2 OB, bei 1 OB und so weiter. Typischerweise hat man einmal im Monat Sitzung. Das gilt für alle Senate.
Ja, und es ist ja mittlerweile so, ich glaube, als ich begonnen habe mit dem Ganzen vor 32 Jahren, hat es gedauert, ich sage jetzt einmal, 2 Monate, bis eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs irgendwann auf dem Schreibtisch eines Universitätsangestellten gelandet ist. Weiland Hans Hoyer hat ein Gesamtabo, das weiß ich noch, Herr Professor Hans Hoyer vom UBH, der hat alle Entscheidungen bekommen, einen Text. Und heute ist es wohl so, dass wenn Sie sich mit Erbrecht wirklich beschäftigen, und ich empfehle das zu tun, dass man regelmäßig ins Ries schaut und dann ja ohnehin den Rhythmus mitbekommt. Mhm. Ich kenne Fachkollegen, die machen das täglich. Also ich mache es wöchentlich, ob wieder was Neues vom zweiten Senat drinnen ist. Und es kommt jedes Monat im Schnitt, sind es mindestens 4 bis 5 Erkenntnisse im Bereich des Erbrechts. Kann man das so sagen? Sicher, ja.
Ich habe leider keine Statistik gefunden. Da hätte ich es selbst durchzählen müssen.
Aber rein bei 400...
Aber es kann, durchaus sein. Also es ist bei uns so, wir haben im zweiten Senat, also wie gesagt, 270 Akten ungefähr im Jahr, davon 70% Fachanteil. Und das teilt sich dann auf zwischen Erbrecht auf der einen Seite und Schadenersatz aus Verkehrsunfällen. Schadenersatz aus Verkehrsunfällen ist außervertragliches Schadenersatzrecht. Mhm. Also dass man über StVO-Fragen streitet, ist selten. Es ist eher so ganz klassisches Schadenersatzrecht. Und das ist für mich eine, oder für uns im Senat, eine sehr interessante Kombination.
Mhm. Herr Senatspräsident, was soll ich sagen? Wir würden jetzt hier gern weiterreden und wir haben eigentlich uns auch noch viele spannende Fragen vorbereitet, aber wir sind strikt und haben auch schon überzogen. Das ist mit Sicherheit unsere längste Folge bisher und gleichzeitig sicherlich für uns die spannendste, sage ich jetzt
mal ganz frech. Absolut, war wirklich hochinteressant. Vielen Dank noch einmal fürs Kommen. Ich hätte wirklich noch einige Fragen gehabt. Ich glaube, wir hätten uns da noch sehr lange austauschen können. Nee,
wir sprechen jetzt dann eh weiter, wenn die Mikros aus sind.
Ein Scherz. War sehr interessant.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Das war auch für mich sehr interessant.
Schön. Dankeschön. Danke.